Bonjour, mesdames et messieurs. Wir sind natürlich noch immer beim Wonka und natürlich immer noch in Paris. Es scheint immer noch die Sonne und wir sitzen immer noch am Palais de Congrès. So, es ist mittlerweile der späte Nachmittag von Tag 2. Es ist noch Mittwoch. Eben waren wir auf parallel zwei Kontroverssitzungen, Pro- und Contra-Talks, wenn man so will. Was sie gebracht haben, das fassen wir jetzt zusammen in mittlerweile der vierten Reiseepisode. Und damit herzlich willkommen beim Evidence-Update-Podcast. Wir da sind
Martin Scherer,
Passpräsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DGAM, und Direktor des Instituts und Polyklinik für Allgemeinmedizin am UK in Hamburg. Und ja, Mikro ist Dennis Nössler. Guten Abend, Herr Scherer.
Ja, guten Nachmittag, Herr Nössler.
Freuen Sie sich langsam auf Abendessen und Feierabend?
Ich freue mich sehr aufs Abendessen. Das war ein anstrengender Kongresstag und die Sonne scheint mir jetzt wirklich vertikal aufs Hirn.
Von hinten, man sieht es schon dampfen. Ja. Gut, vielleicht kurz zur Erklärung. Controversy ist ein geiles Format, halbstündiges Pro und Contra. Das Problem dabei ist, die haben die alle parallel gelegt.
Bravo.
Es gab heute 16:30 bis 17 Uhr, can general practice be delegated? Die zweite wäre, should doctors be active on social media?
Immer auf Deutsch bitte auch.
Und dann ist evidence-based medicine dead? An outdated model or still relevant. Also, soll man Allgemeinmedizin delegieren? Sollen Ärzte auf Social Media unterwegs sein? Und kann man die EBM eigentlich in die Tonne treten? Alles drei spannende Themen. Dass man das nebeneinander liegt, ist doof. Sorry.
Das ist doof. Wir haben es gelöst. Wir haben uns drei geteilt. Nein, wir haben uns zwei geteilt.
Wir haben also, Social Media sein lassen.
Social Media mussten wir sein lassen. Ich habe EBM gemacht. Sie haben die Delegation gemacht.
Ja.
Und ich kann ja schon mal vorwegnehmen, die EBM ist tot und das Evidence-Update endet mit dieser Episode.
Sehr schön, es war uns eine Freude, schöne 7 Jahre. Hauen wir nochmal einen raus. Ja, also Trisha Queenor ist eine der beiden Speakerinnen bei Ihnen in der Session gewesen. Hochbekannt, die Frau, fangen wir mit der EBM an. Ist sie tot, wirklich? Warum?
Also es waren zwei Talks, pro contra, wenn man so will. Einmal Alexandre Gouaya aus Switzerland,
Lausanne,
aus der Schweiz, der einen flammenden Pro-Talk gehalten hat zur evidenzbasierten Medizin. Er hat nochmal einen Rückblick gemacht in die 90er Jahre, als die Bewegung aufkam, dass vorher eigentlich nur die Intuition regierte in der Medizin, Heterogenität, Medizin nach Gutsherrenart, wenn man so will. Und dann kam die evidenzbasierte Bewegung in den 90er Jahren, David Sackett dann mit in 1996 und dann kam eben die ganze Bewegung auf, die die evidenzbasierte Medizin ausmacht. Zum Beispiel die Metaforschung, die Systematic Reviews, die Meta-Analysen, dann um die Jahrtausendwende die Leitlinien dann auch in der DGAM, in der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin, und er sagte, naja, wenn du das jetzt alles wegmachst, dann fehlt eine evidenzbasierte Politikberatung, dann fehlt die Guidance im Dschungel der Studien, dann rutschen wir zurück in so eine Art postfaktisches Medizinzeitalter, gerade in der Zeit, in der wir jetzt gerade leben, wo Fakten beliebig verbogen werden können, da brauchst du die evidenzbasierte Medizin. Das war so sein flammendes Plädoyer. Deshalb sagte er, nein, die evidenzbasierte Medizin, die ist nicht tot. Aber wir brauchen eine Art Revolution der evidenzbasierten Medizin.
Also doch.
Eine Renaissance.
Eine Renaissance.
Eine Renaissance der evidenzbasierten Medizin. Sie muss kritisch sein. Sie muss kontextualisiert sein. Sie muss human sein. Und auf die Family Medicine-Werte angepasst werden.
Das Wort pragmatisch fiel nicht?
Natürlich. Und wir brauchen pragmatic trials.
Also doch.
Wir brauchen pragmatic trials. Jawohl.
Ja. Ich war nicht dabei. Ich habe nicht gespickt.
Ja, doch, doch. Ja, steht sogar hier auf meinem Zettel.
Okay.
Ja, das so
Martin
kriegelig,
Scherer hat einen gelben Schreibblock.
Ja, so kriegelig hingeschrieben, das konnten sie auch nicht lesen.
Okay. Gut, okay. Die Gegenrede.
Die Gegenrede war der Kracher. Trisha Queenor. Sie ist ja ein Schreibungeheuer, aber sie ist auch ein Redeungeheuer, das kann man wirklich so sagen, ja. Also sie tritt ans Mikro, sagt zwei Sätze und der Saal, der steht, der tobt, ja. Erstmal hat sie die Fragestellung etwas aufs Korn genommen. Was ist denn das überhaupt für eine Frage? Ist die evidenzbasierte Medizin tot? Und hat die Geschichte, die berühmte Monty Python-Geschichte vom toten Papagei erzählt, wo die eigentliche Frage lautete, ist der Papagei wirklich tot? Also ein Kunde betritt, wenn Sie es, kennen Sie die Szene noch? Ein Kunde betritt einen Zoohandel.
Ja.
Und schleppt einen Papagei unter dem Arm.
War der nicht in einem Käfig sogar drin, der Papagei?
Jedenfalls hing dieser Vogel schlaff runter wie eine nasse Socke.
Genau.
Und der Kunde sagt, entschuldigen Sie, ich glaube, dieser Papagei ist tot. Und der Verkäufer sagt, tot? Nein, nein, der ruht sich nur aus.
Genau.
Dann guckt sich der Kunde nochmal den Vogel an. Keine Bewegung, kein Blinzeln, kein Piepsen. Der Kunde sagt, der liegt doch auf dem Rücken. Der Verkäufer sagt, der ist doch tiefenentspannt. Der Kunde klopft mit dem Vogel gegen den Tresen. Der Verkäufer sagt, er ist eben schwer aufzuwecken. Der Kunde wirft den Papagei fast durch den Laden. Der Verkäufer sagt, oh, jetzt ist er aber beleidigt.
Ja. Ja.
Und mit jeder neuen Umschreibung für tot wird die Szene lustiger, und weil der Verkäufer einfach eisern behauptet, ist das doch alles völlig normal. Und der Witz liegt also jetzt nicht darin, ob der Papagei wirklich tot ist. Daran hat eigentlich niemand einen Zweifel, der sich diese Szene anguckt. Der Witz ist eigentlich, dass dieser Verkäufer mit unglaublicher Selbstsicherheit jede noch so offensichtliche Tatsache vertritt. Also, und das ist, macht sozusagen auch einen Bogen. Sie hat keinen wirklichen Pro-Talk gehalten für die evidenzbasierte Medizin. Da komme ich gleich nochmal drauf. Aber wenn jetzt jemand steif und fest irgendwas Blaues vom Himmel behauptet, Covid gab's nicht, den menschengemachten Klimawandel gibt's nicht.
Das Postfaktische, in dem wir leben.
Dann brauchen wir Evidenz, um das einfach mal entgegenzuhalten. Aber ihr Punkt war ein anderer. Und dann kam der nächste Kracher. Sie sagte, naja, die evidenzbasierte Medizin, die ist nicht tot, aber Primary Care und evidenzbasierte Medizin, das ist wie so eine jahrzehntelange lieblose Ehe. Und es wäre an der Zeit, sich jetzt mal zu scheiden. Man könnte ja sagen, wir können Freunde bleiben.
Ja, Friends with Benefits.
aber so eine richtige Liebe ist es nicht. Dann hat sie das Beispiel gebracht, wie ein statinnehmender Patient zum Hausarzt kommt und sagt, tut mir leid, ich vertrage das Statin, ich habe Muskelschmerzen. Und der Hausarzt sagt, nee, Sie haben keine Muskelschmerzen. Die neueste Evidenz sagt, dass das eigentlich eine Mehr ist mit den Muskelschmerzen.
Das ist die CTT-Meta-Analyse. Ja,
richtig.
Genau.
Und der Patient sagt mehr oder weniger, okay. Und
ich habe halt keine Muskelschmerzen.
Dann habe ich halt keine Muskelschmerzen und zieht betröppelt von Damm. Saal tobte auch wieder an dieser Stelle. Also mit anderen Worten, die Patient Needs und die Patientenpräferenzen, die sind komplex, die sind sehr, sehr heterogen. Sie hat viele Beispiele gebracht in ihrer sehr dichten Rede. Sie hat auch den sogenannten Doorknob Patient beschrieben. Also das sind die gefährlichsten Patientinnen und Patienten, die mit dem Türgriff in der Hand.
Ja, die den nicht mehr hergeben.
Nein, das ist nicht das Problem. Ich habe immer Angst vor dem, was sie dann sagen, weil das trichte ich auch immer den Studierenden ein. Wenn der Türgriff schon in der Hand ist und es wird noch was gesagt, dann müsst ihr doppelt und dreifach hinhören.
Dann wird's gefährlich, dann kommt dann das eigentliche Thema. Ja.
Dann wird's gefährlich. Ja. Ja. Also sie sagte, wir dürfen keine mechanistische Anwendung von evidenzbasierter Medizin machen. Nein, die evidenzbasierte Medizin in einem institutionalisierten Sinne ist nicht tot, aber sie passt nicht so richtig zur Primary Care, zur Allgemeinmedizin.
Ja.
Und da muss ich die ganze Zeit an unsere Fachdefinition der DGAM denken, an unsere neue Fachdefinition. Da stehen Dinge drin wie Schutz vor Über- und Unterversorgung, das Obsolete weglassen, das Nicht-Erwiesene weglassen, Schutz des Individuums und der Gemeinschaft. Aber es stehen natürlich auch Sachen drin wie Patientenzentrierung, Begleitung, Langzeitbeziehung, Und diese weichen Faktoren und die Werte, die machen eigentlich die Allgemeinmedizin aus. Also sie sagt, ja, wir sind Freunde mit der evidenzbasierten Medizin, wir sind nicht mit ihr verheiratet. Und sie sagt, dass wir aufpassen müssen, dass die Regeln der evidenzbasierten Medizin und die Gesetzmäßigkeiten der evidenzbasierten Medizin die Werte der Allgemeinmedizin eben nicht überschatten. Abwartendes Offenhalten, abwendbar gefährlicher Verlauf, Langzeitbeziehung, Patientenzentrierung, Familie, sozialer Kontext. Das Ganze wurde dann nochmal zusammengefasst, auch wieder mit einem Bild, das so aussah, man steht irgendwie mit der Patientin, dem Patienten im Wald und die evidenzbasierte Medizin ist sozusagen der Kompass oder kann ein Kompass sein, ihn aus dem dunklen Wald rauszubegleiten. Aber es ist ein Werkzeug und dieses Werkzeug ist kein Selbstzweck und wir begleiten den Patienten.
Das heißt, das ist ja auch ein bisschen Kritik an der EBM in der Vergangenheit, dass sie sich quasi selbstständig gemacht hat.
Richtig.
Dass sie eigentlich immer ein Methodenbaukasten war.
Ja.
Eine Art auch von wissenschaftlicher, ja, ein Prinzipienhaufen, würde ich fast sagen, ein Prinzipienmodul, ein Fundament und hat sich dann aber verselbstständigt.
Richtig.
Losgelöst.
Ja, ja. Aber ich habe natürlich auch über unser Evidenz-Update-Podcast nachgedacht, weil ich, wie gesagt, sehr bange.
Dass Feierabend ist heute.
Dass heute Feierabend ist.
Haben wir zwei freie Tage in Paris, ist auch schön.
Also nein, wir sind die Werkzeug, nicht die Werkzeugmacher, aber wir beschäftigen uns mit den Werkzeugen. Wir geben unseren Zuhörerinnen und Zuhörern dann das Werkzeug in die Hand. Was sie mit dem Werkzeug machen, müssen sie selber sehen.
Ja.
Und mal zieht man eine Schraube mit der Hand raus, wenn sie eh schon locker ist. Mal braucht man vielleicht doch einen Schraubenzieher. Und das fand ich eine ganz gute Key-Message von dem Ganzen, dass man die evidenzbasierte Medizin nicht wie eine Monstranz vor sich herträgt.
Ja.
Das fand ich ganz heilsam, erholsam und regt natürlich auch zur Selbstreflexion an.
Ja, ja, spannend. Da müsste man ja echt mal interessiert dann irgendwann mal bei denjenigen nachfragen, die EBM als quasi ihr Masterpiece ihrer täglichen Arbeit verstehen. Also die ganzen Cochrane-Leute, die sagen, EBM ist das, was eigentlich über allem steht, statt das Fundament zu sein. Jedenfalls fühlt es sich manchmal so an. Es wird nicht so gemein. Dann müsste man die eigentlich mal fragen, wie die dazu stehen.
Ich glaube, wir müssen noch eine Sache machen. Und da haben wir schon wieder einen Bias, Herr Nössler. Wir beide wissen, wer Patricia Greenhawk ist.
Erzählen Sie mal, wer Patricia Greenhawk ist.
Nee, das dürfen Sie gleich machen. Und der Redner Nummer 1, Alexandre Gouveia, der erzählte, dass er sie früher um ein Autogramm gefragt hat. Also vielleicht kann man sagen, die Grande Dame der evidenzbasierten Medizin.
Ja, ist sie das? Also ich habe ihren Haarindex nicht auf dem Schirm. Sie haben aber angedeutet, dass ihr Hirschindex sonst wo sein müsste. Eine Vielschreiberin haben sie sie genannt.
Mhm. Polygrafin.
Ja. Polygraph. Also sie ist Ende 50 geboren, kommt aus Großbritannien, ist Family Medicine, also GP, Hausarzt, aber ganz natürlich, wo wird man gut ausgebildet? In Cambridge, Oxford, in UK.
Seit längerem schon keine Patienten mehr.
Genau, richtig. Und ist jetzt eigentlich nur noch in der Forschung und ist mit methodischen Dingen unterwegs. Und sie, also kann man das sagen, dass sie diejenige ist, die mit dem Salzstreuer durch ihr Fach rennt in ihren Publikationen und nach Wunden in ihrem Fachgebiet sucht und da ordentlich immer mal reinstreuselt?
Kann man schon sagen, ja.
Hm?
Ja.
Aber liebevoll.
Ja. 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 Und natürlich, ja, die allermeisten, wenn nicht alle ihrer Publikationen sind natürlich hochrangig erschienen. British Medical Journal.
Genau.
Ja. BMJ.
Das Haus- und Hoforgan der britischen Akademie.
Ja.
Es gibt total viele spannende Anknüpfungspunkte von dem, was Sie hierzu erzählt haben, die mich an meine Kontroverssitzung erinnern. Ganz viele, ich will nicht sagen Parallelen, aber Dinge, die da auch so gefallen sind. Ich muss selbst nochmal genau nachgucken, wer da war. Witzigerweise waren in der Kontroverssitzung bei mir, wo es um Delegation ging, waren auch zwei Menschen, einer aus der Schweiz, einer aus dem UK.
Interessant.
Ich weiß nicht, ob das irgendwie eine Art Stilmittel ist, das die hier eingebaut haben oder
ist Zufall. Das ich guck gerade noch mal. WM-Trailer, vielleicht kommen die beiden Mannschaften noch gegeneinander?
Das könnte, ja, Schweiz? Naja, also Social Media jedenfalls, es waren zwei Menschen aus Frankreich. Bei uns war es tatsächlich so, Peter Holden, das war der Vertreter aus Großbritannien, hohes Tier dort, wahrscheinlich auch im Royal College der GPs unterwegs, also in der königlichen Fachgesellschaft der Familienmediziner. Der hat, Peter Holden hat quasi den Contra-Move gemacht, er findet Delegation doof. Und hat das versucht zu begründen und auch aus der Schweiz, auch aus Lausanne, witzigerweise, vielleicht sind die zusammen angereist, war Nicolas Senn da, der versucht hat zu erklären, warum es ohne Delegation nicht geht. Bemerkenswert, die Parallelen, die ich dabei fand, ist Stichwort BMA, British Medical Association, wo Holden nochmal sehr klar gesagt hat, wie viel Einfluss im Übrigen die Familienmedizin hat. Nächster Anknüpfungspunkt, wo sie gesagt haben, naja, die EBM und so und auch die Primary Care, die Wissenschaftliche müssen schon aufpassen, dass sie nicht ins Hintertreffen geraten. Da sagte Holden, und das hat auch Senn bestätigt, in ihrer Beobachtung nimmt die Zahl der Publikationen aus der Familienmedizin ab. Es ist decreasing. Das ist jetzt, in Deutschland wird das anders sein, weil es da sich ja es in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, aber international beobachten die das. Und das kann man auch als Kritik verstehen, dass sich Dinge da irgendwie verändert haben. Interessant fand ich tatsächlich gar nicht so sehr die Pro- und Contra-Diskussion. Da kommt ein älterer, weiser Doc und sagt, ich habe hier die Verantwortung, also muss ich sie auch leben. Das sind so Argumente, die ja sind irgendwie nachvollziehbar. Er sprach dann von den Practice Nurses, die im UK ein irrelevant Degree haben, also irgendeine sinnlose Ausbildung gemacht haben, 2-Jahres-Kurs. Wie soll das funktionieren? Und er kam dann mit diesem Bild, das fand ich interessant. Naja, die Kabinencrew lassen sie auch nicht das Flugzeug fliegen. Da kam ein cooler Einwand dann von jemandem, wiederum auch ein Brite, der sagte, ja, die Piloten starten das Flugzeug für 3 Minuten, landen es für 3, der Rest macht ein Algorithmus.
Genau.
Also da ist viel mit Bildern gearbeitet worden. Nicolas Senn sagte, und das fand ich bemerkenswert, wir haben gar keinen anderen Grund. Es gibt gar keine andere Möglichkeit, als zu delegieren, weil wenn nicht wir anfangen zu delegieren, dann werden wir delegiert. Und er brachte das Thema AI rein. Und dann ist in der Disco, also man hat gemerkt, es ist nicht so, dass es ein Lager für, ein Lager gegen Delegation gibt. Und die Diskussion ist am Ende wahrscheinlich ähnlich verlaufen wie bei Ihnen, dass nämlich beide Recht haben und beide Sichtweisen wichtig sind. Am Ende ist ein Gespräch darüber entstanden, dass gefragt wurde, wo kommt denn der Trend nach mehr Delegation? Also eigentlich reden wir über Substitution. Wo kommt das her? Das kommt aus Profitüberlegungen.
Ja.
Günstige Kaninchen hoppeln zu lassen. Access war so ein Wort. Ja.
Also, dass meine Session abstrakt sein würde, das war schon vorher klar. Aber bei Ihnen kommt es noch ein bisschen abstrakt jetzt rüber. Im Grunde genommen reden wir ja über ganz konkrete Leistungen oder auch ärztliche Leistungen. Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen genauer machen, ob wir jetzt wirklich über Delegation sprechen. Also ich sag mal, sowas wie ein DMP, hat der Kontraredner dann wirklich gemeint, ein DMP, auch wenn die das so vielleicht nicht haben, sondern andere Sachen haben, das darf die Nurse nicht machen. Das kann ich mir kaum vorstellen. Und worüber reden wir genau? Über welche Leistung reden wir? Und reden wir über Delegation oder Substitution?
Der Begriff, das ist total wichtig. In dem gesamten Talk wurde ausschließlich von Delegation gesprochen. Aber diese feine Unterscheidung, wie wir es in Deutschland machen, nämlich zur Substitution, war dort kein Thema. Die meinten aber Substitution von typischen ärztlichen Leistungen.
Beispiele.
Impfen. klassisch Impfen, Diagnosestellung.
Und der Kontraredner macht alles selber.
Das, also so im Detail haben die nicht beschrieben, wie sie in der Praxis selber machen. Ihm ging es um die Responsibility. Ich will den Hut aufhaben, ich will Leadership haben als GP. Das heißt, ich will die Entscheidung treffen. Und dann delegiere ich im Einzelfall. Das ist was anderes. Da wird ja jeder mitgehen. Das ist ja das, was heute Usus ist. Das, was die bei Pro-Delegation meinten, ist, dass andere Berufsgruppen abschließend ärztliche Versorgung übernehmen. Also beginnend kommt ein Mensch, ich gucke ihn mir an, ich überlege, was fehlt dir und entscheide selbstständig, was könnten wir jetzt dagegen tun.
Ja.
Das ist das, was wir in Deutschland Substitution nennen.
Ja.
Heilkundeübertragung.
Ja.
Oder?
Verstehe.
So. Und diese Feinheit wurde da nicht gemacht. Das hieß einfach mal Delegation.
Verstehe, ja. Ja.
Und die gehen so weit, und das fand ich ja wiederum spannend, dass sie sagen, was sind denn die Hintergründe? Warum wird denn versucht zu delegieren? Und dann kam eine Australierin, die erzählte, dass es bei ihnen so ist, und es muss im UK wohl ähnlich sein, hat Holden dann gesagt, dass die Pharmazeuten wohl eine mit Abstand stärkste Lobbygruppe sind. Im UK ist sogar so schlimm, da gehören die Apotheken ja Riesenketten.
Ja.
Boots Alliance und wie sie alle heißen, KKR. Und die haben wohl so viel Einfluss in die Politik, dass die es in Australien mittlerweile schaffen, im UK versuchen sie es, ärztliche Leistung in die Pharmazien zu holen. Und dann hat Holden sehr suffisant, ähnlich auf dem Niveau Queen Org, also auch viele Lacher produziert, sagte der, wenn das kommt, können wir uns Antibiotic Stewardship schenken. Dann werden die Leute zugeballert mit irgendwelchen Antibiotika. So, also da ist Angst vor einer Kommerzialisierung. Da wird klipp und klar gesagt, Leute, die Objective für das, was da passiert, ist Profit, nichts anderes. Und ich glaube, da waren sich alle einig, dass das nicht die Geschichte ist. Ich will noch einen Pro-Aspekt da reinholen in das Thema Delegation. Das war mir dann in der Diskussion zu einfach. Was zum Beispiel einerseits gesagt wurde, Delegation, Leute, das fand ich einen schönen Satz von einer, kam sie aus Frankreich oder aus Straßburg, die sagte, liebe Leute, jeden, den ihr in ein Team dazu tut, der bringt einen Mix in dieses Team rein. Und dieser Mix kann sehr wertvoll sein, kann eine Perspektive sein, kann euch beflügeln im Nachdenken, im Grübeln. Das nächste, was mit reinkam in die Pro-Diskussion, ist Wohlbefinden der Leute, die im Team arbeiten, wenn man ihnen mehr Verantwortung überträgt. Ja, auch das ein wichtiges Thema, Wellbeing bei den Gesundheitsberufen.
Ja, und natürlich Interprofessionalität als Wert an sich. Ja?
Absolut.
Dass man auch die ganzen komplexen Probleme, auch die wir heute Morgen angesprochen haben, genau, mit den Kindern, die pädiatrischen Probleme, die komplexen Multimorbiditäts- oder auch familienbezogenen Probleme, die kann man eigentlich nur im interdisziplinären, interprofessionellen Team angehen.
Genau.
Haben wir auch in unserer Fachdefinition.
Das steht auch wieder in der Fachdefinition. Der für mich interessanteste, aber in der gesamten Diskussion unterbelichtetste Punkt war dieser Satz von Sen aus Lausanne, der sagte, wenn wir nicht delegieren, dann werden wir delegiert. Und das macht künftig die AI. Da gab es dann viele Anknüpfungspunkte in Wortmeldungen, die alle sagten, Leitlinien. Also ein Resultat dieses Gesprächs war, Leitlinien sind doof. Weil das, was Family Medicine ausmacht.
Das war doch mein Thema eigentlich.
Tja, deswegen so viele Anknüpfungspunkte. Die sagten, der Glaube an den Algorithmus, der Glaube an die Leitlinie ist die Maschinisierung der Medizin. Das ist das, was Politik sich wünscht, um, Zitat, Access, Access, Access hinzubekommen. Das ist aber nicht das, was Familienmedizin und andere ärztliche Kunst ausmacht, nämlich individuell mit dem Bauch, mit dem Rückenmark, mit dem Hirn und allem dazwischen zu agieren und das Gegenüber mit einer Beziehung zu einem selbst auszustatten. Das kann der Algorithmus nicht. Und da hat man gemerkt, da waren sie auch alle einig, dass das gerade auf sie zurollt und keiner hat eine Ahnung, wie das auf sie zurollt. Und so habe ich ihn verstanden als Antwort, liebe Leute, wenn wir was gegen diese Maschinisierung unserer ärztlichen Kunst machen wollen, dann sollten wir, indem wir kluge Teamarbeit anbieten, einen Gegenentwurf gegen die Maschinisierung von uns anbieten. Das fand ich einen coolen Impuls. Ich fand es total schade, damit könnte man einen ganzen Workshop oder einen ganzen Kongresstag organisieren.
Das ist sehr spannend, weil ich natürlich die in der Professionalität und den Teampraxisaspekt immer sehr versorgungsbezogen gesehen habe, auch vor dem Hintergrund der Integration anderer Berufsgruppen, mit Hinblick auf das Wohl der Patienten, im Hinblick auf den Nachwuchsmangel. Und dieser Spin, der ist jetzt nochmal ein bisschen neu. Also die Kopplung mit der Digitalisierung beziehungsweise der Entwicklung rund um die künstliche Intelligenz.
Jetzt könnte man natürlich noch fragen, welcher Saal war am vollsten? Wie voll war Ihrer?
Rappelvoll.
Dann war das die bestbesuchte Session, weil meiner war kleiner. Ich war im Maillot, Sie waren im Amphi Bleu.
Amphitheatre Bleu.
Und das ist etwas größer als das Maillot.
Ja.
Ja. Tja, was machen wir jetzt mit diesen beiden Kontroversen, die eigentlich gar keine sind?
Wir haben darüber berichtet. Wir haben uns mit Gewinn ausgetauscht. Wir klopfen uns auf die Schulter, beziehungsweise Sie sich auf Ihre.
Ja.
Wir binden diese Episode ab, cliffhangern das nächste Thema, das wir direkt im Anschluss aufnehmen.
Nee, jetzt machen wir Abendessen, jetzt nehmen wir nichts mehr auf.
Cliffhangern die nächste Episode und dann gehen wir Abendessen.
Vielleicht, ja. Coole Idee. Und dann hören wir uns alle morgen wieder, wobei es könnte auch sein, dass diese Episode sowieso erst morgen erschienen ist. Werden wir dann sehen.
Soll ich dann jetzt cliffhangern oder nicht?
Bitteschön.
Also das Thema Pregnancy und Schwangerschaftsabbruch und zwar medikamentös.
Genial. Da kann man jetzt zum Cliffhanger sogar noch ein Disclaimer mit einbauen, weil wir haben seit gestern diese Handynummer, die überall steht.
Ja.
Ich könnte sie nochmal vorlesen, aber ich habe sie mir nicht aufgeschrieben. Steht in den
Shownotes.
Genial. Und sie wurde natürlich direkt von Leuten benutzt und unter anderem hat uns eine Zuhörerin gebeten, ob wir nicht was zum Thema Schwangerschaftsabbrüche aus Frankreich mitbringen können. Erfahrungen, wie es hier gehalten wird. Machen wir eine kleine Episode draus.
Jawohl. Ich danke Ihnen. Das war mal wieder eine Freude. Und damit zurück ins Studio.
Wiedersehen.
Tschüss.
Nein, wiederhören. Tschüss.